Wie wichtig sind Customer Journey Mappings für eine gute Customer Experience? Was alles gibt es sonst noch zu beachten für das erfolgreiche Setup eines Kundenzentrierungsprojektes? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Meine heutige Gesprächspartnerin Annika Björk, CX-Coach und Dozentin. Herzlich willkommen, Annika.
Vielen Dank. Hallo, Dani.
Annika, du unterstützt CX-Teams, CXOs, Vorstände und Geschäftsleitungen darin, in deren Unternehmen Kundenzentrierung mit messbarer Wirkung zu implementieren. Du verfügst über rund 20 Jahre Erfahrung im Customer Experience Management und hast das Kundenbeziehungsmanagement in über 100 Firmen mit aufgebaut oder auf die nächste Maturitätsstufe gebracht. Bereits 2007 hat Annika Björk als Leiterin Qualitätsmanagement bei einer großen Schweizer Versicherung CX initiiert und implementiert. Bevor sie praktisch alle anderen großen Versicherungen und später auch Unternehmen aus anderen Branchen zu CXM beraten hat. Sie hält ein Diplom in Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Bankassurance und Marketing der Fachhochschule Basel und verfügt über ein CAS, interne Kommunikation der ZHAW und dem Schweizerischen Public Relations Institut. Seit 2011 ist sie auch Dozentin an Fachhochschulen. Ja, Annika, was sollten unsere ZuhörerInnen noch von dir wissen?
Tja, ich bin eine absolute Wasserratte, also besonders in flüssiger Form. Alles, was Sportarten sind, auf dem Wasser, Kiten, Wingfoilen, Wakeboarden, sind meine absolute Leidenschaft, aber auch Skifahren. Als gute Schweizerin gehört das natürlich dazu und lebe seit einigen Jahren auf Zypern und von daher kann ich meinen Hobbys hier sehr gut frönen. Ich habe eine Tochter, die ist 7, die mir folgen auf LinkedIn, lesen immer wieder ein paar Geschichten von klein A. Das ist meine Tochter und bin grundsätzlich interessiert an alles, was menschliches Verhalten betrifft.
Schön, ja, also die Wasserratte teilen wir. Ich bin zwar öfter unter Wasser als auf dem Wasser, aber trotzdem.
Hoffentlich gewollt.
Ja, gewollt, ja.
Bei mir ist es dann nicht so. Ja, richtig, ich bin dann ungewollt unter Wasser.
Nee, bei mir ist es Sporttauchen, deswegen, ja. Ja, kann man sagen, dass damals das Thema Bankassurance, früher bekannt als Allfinanz, dein Interesse an der Customer Experience geweckt hat? Das Institut Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen bezeichnet Bankassurance als Prozess der Nutzung von Filialen, des Vertriebsnetzes und der Kundenbeziehung einer Bank, um den Verkauf von Versicherungsprodukten zu entwickeln.
Ich glaube, Auslöser war es nicht. Für mich war es tatsächlich insofern spannend, diese Integration zu sehen, zu begleiten, denn ich habe nach dem Studium bei den Basler Versicherungen angefangen, die so ziemlich das einzige erfolgreiche Allfinanz-Konzept ist, was heute noch besteht. Die haben eine Bank aufgekauft und integriert erfolgreich. Und das zu der Zeit, wo ich bei der Versicherung angefangen habe zu arbeiten. Aber der Auslöser war tatsächlich die Geschäftsleitung, die mich gefragt hat, ob ich das Qualitätsmanagement aufbauen würde, was ich dann getan habe. Aber mir wurde relativ schnell klar, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass, wenn man sich jetzt die ISO-Verordnungen anschaut, zum Beispiel, die damals noch bestanden, vor der Revision, ausgelegt waren für Produktionsbetriebe, nicht für Dienstleistungen. Ordner, Bundesordner füllen mit Prozesse, das macht für einen Dienstleistungsbetrieb wenig Sinn, denn Prozesse funktionieren einfach viel stärker organisch und nicht so organisiert, wie man das normalerweise gerne hätte. Und so kam ich dann über die Recherche in das Thema Customer Experience Management und da hat es einfach sofort geklickt. Das war damals noch im angelsächsischen Raum einfach präsent, im Dachraum überhaupt nicht oder fast überhaupt nicht. Und da habe ich mich sehr stark angefangen, mit Leuten auszutauschen, die das erfolgreich implementiert haben. Da habe ich in die Weltgeschichte rumtelefoniert, nach San Francisco und überall hin, mit Experten, die da einfach schon länger unterwegs sind. Und das war eigentlich für mich der Trigger, diese Recherche mit dem Ziel, etwas zu machen, was wirklich Sinn macht und nicht einfach Tick-the-Box-Qualitätsmanagement.
Ja, spannend. Ich habe mir das gerade überlegt. Ich habe auch wann war denn das? Warte mal schnell. Das war irgendwie 2007 sogar. Ja, genau. Also, ja, stimmt. Also, zur gleichen Zeit eigentlich, wie du angefangen hast, sich damit CX auseinandersetzen, habe ich damals auch mit Vice President einer Bank in den USA gesprochen, weil die grundlegend also Dinge anders gemacht haben. Damals war ich beratend bei der Credit Suisse, gibt es ja leider nicht mehr. Tätig und die wollten auch Customer-Centric werden. Also Customer-Centricity war damals das große Wort und deswegen habe ich da seinerzeit auch eine Bank in den USA interviewt.
Ja,
Ja,
genau. Also
spannend.
die waren, bei mir war es Fireman's Fund damals, also war eine Tochtergesellschaft von der Allianz, die ich dann später selber beraten habe, was ja das Lustige ist, wenn sie selber im Haus eigentlich Experten hatten. Wells Fargo war groß da unterwegs, die mittlerweile bei mir in der CX Zero School selber Kurse belegt haben. Also irgendwie schließen sich die Kreise wieder.
Ja, richtig, ja. Ja, schön. Ja, gut, du verfolgst mit deinem eigenen Unternehmen jetzt CX Heroes einen Coaching-Ansatz. Wie unterscheidet sich dieser von einem herkömmlichen Beratungsansatz?
Im Grunde genommen ist es eine einfache Unterscheidung. Wenn ich einen Berater oder ein Beratungsteam ins Haus hole, dann kommen die, machen das Projekt und hauen dann nach ein paar Monaten wieder ab. Und das Problem ist, ich stehe da als CXler und habe vielleicht mittelmäßig ein bisschen was gelernt, aber ich habe quasi ja dann so wie beim Architekten eine Zeichnung, muss das Ganze implementieren und oft weiß ich nicht wie und was ich tun soll und wie ich weitergehe und wie ich aufs nächste Level komme. Das ist alles so, sind so isolierte Projekte und ich habe einfach selber als Beraterin gemerkt, danach entsteht so wie ein Vakuum, gerade für die CXler, weil auch das Management sich dann gewohnt ist, Experten quasi als Sparringpartner zu haben und halt das CX-Team ist nicht so, hat nicht die gleiche Maturität. Und da ich selber durch den ganzen Prozess durchgegangen bin, selber, wo ich CX implementiert habe, das erste Mal Coaches hatte im Haus, 12 Monate lang. Ich hatte echt da richtig Glück, dass ich da das Funding bekommen habe. Was für ein Unterschied, dass das macht, wenn man selber diese Skills und Fähigkeiten sich aneignen kann, wenn man eine Begleitung hat, wenn man selber quasi das Gesicht von CX wird und nicht irgendein externer Berater. Und darum war mir sehr lange klar, ich will mich irgendwann selbstständig machen und wenn ich das mache, dann will ich das mehr im Sinne von, ich bin die Fee aus dem Hintergrund, meine Coaches haben langfristig Zugang zu mir, können jederzeit Fragen stellen, können jederzeit auf mich zukommen. Aber sie machen es. Also wir schließen Lücken, wir bauen eine Strategie auf, wir haben einen Plan, wir haben eine Roadmap, sie bekommen Toolkits, alles drum und dran. Aber sie sind die, die das Ganze umsetzen. Sie sind die, die die Fähigkeiten aufbauen. Und so gehen wir Schritt für Schritt durch die ganzen Levels in eine höhere Maturität rein. Und ich sehe einfach, wie erfolgreich das ist und was für einen großen Unterschied das macht, auch für die Unternehmen, für die Teams selber. Und mir macht es besonders viel Spaß, einfach diese Entwicklung zu sehen und zu sehen, dass es ein Ansatz ist, der wirklich funktioniert.
Ja, als Berater sind ja auch nicht per se einfach weg nach einem erfolgreichen Launch eines Projektes. Aber natürlich die großen Beratungshäuser vielleicht, für die ist das Projekt dann abgeschlossen, dann sind sie nicht mehr da. So gesehen finde ich das einen tollen Ansatz. Und ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, machst du auch so quasi nach Karriere- oder Laufbahnberatung für CXler.
Ja, das bieten wir auch an, weil da immer wieder die Frage besteht, was muss ich jetzt lernen? Also ich teile ja quasi diese Reise, die CXler haben und das Unternehmen, in dem sie sind, in so drei grobe Phasen ein. So ein bisschen die Startphase, die Skalierungsphase und dann diese Transformations- und Change-Phasen. Und die drei Phasen bedingen unterschiedliches Wissen. Und wenn man am Anfang steht, dann sieht CX nach unglaublich viel aus. Und schon da stellt sich die Frage, was muss ich jetzt als erstes können und lernen?
Da
Und dann
kommen wir
kommt
noch
einfach,
drauf.
genau, und dann kommt immer mehr dazu. Und darum ist es wichtig, da ein bisschen Guidance zu geben, weil sonst viele einfach am falschen Ort ansetzen und vielleicht direkt starten, zum Beispiel mit den Messungen und sich da spezialisieren, wo sie das am Anfang gar nicht unbedingt brauchen.
Jetzt hast du kürzlich, ich glaube, letzten Freitag war das, also mit der CX Heroes Campus hast du ein neues Produkt lanciert. Erzähl uns doch etwas mehr darüber.
Ja, gerne. Also ich hatte vorher die CX Zero School. Entstanden ist das dadurch, dass ich festgestellt habe, dass eben Wissenslücken bestehen bei den Coaches und es macht wenig Sinn, dass sie quasi teure Coachingzeit aufwenden, um diese Wissenslücken zu schließen. Also habe ich die Schule aufgebaut, da gab es Online-Kurse wie auch Live-Kurse, einen Zertifizierungskurs, der ganze 6 Monate geht drin, wo CXler Wissenslücken gezielt schließen können und wo sie auch Toolkits finden, die erprobt sind, die man direkt einsetzen kann im Alltag. Also zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen, die man direkt nutzen kann, ins eigene Design übernehmen und dann einsetzen kann. Und jetzt wurde das weiterentwickelt, diese Schule, in einen Campus. Das heißt, man findet immer noch die Kurse und die Toolkits, aber ergänzt wurde das mit einem Coaching-Ansatz und Coaching-Konzept anstatt One-on-One mit Gruppencoachings. Das heißt, die Mitglieder im Campus haben jede zweite Woche die Möglichkeit, in einem Coaching, was 60 Minuten geht, ihre Fragen zu stellen. Es gibt viele, die auf mich zukommen, die sich dieses One-on-One-Coaching nicht leisten können, weil sie das Budget nicht durchkriegen, zum Beispiel im Unternehmen. Also ist das Ziel, dass auch diese Leute die Möglichkeit haben, Hilfe zu bekommen mit einem anderen Setting, dass sie trotzdem ihre Wissenslücken schließen können. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, ich bin auch nicht Expertin in allem. Nach 20 Jahren kann man natürlich relativ viel in CX, aber wenn es in gewisse Themen reingeht, wie jetzt zum Beispiel Customer Feedback Management und KI und solche Sachen, kann ich mich nicht überall rein vertiefen, will ich auch nicht. Und ich möchte den Leuten die Möglichkeit geben, zu besseren Expertenzugang haben in diesen Themen. Das heißt, wir sind jetzt 9 Experten im Campus. Also es ist nicht mehr nur ich und ein paar Experten, die dazugekommen sind, sondern es ist jetzt wirklich laufend 9 Experten, die laufend Kurse entwickeln und online stellen, zur Verfügung stellen. Und das Schöne ist, im Campus sind all diese Basiskurse, die sie zur Verfügung stellen, inkludiert. Die sind mit Teil vom Mitgliedschaftspreis. Und dann darauf aufbauend gibt es 3 weitere Stufen an Kurse. Das sind Grundlagekurse, Vertiefungskurse und Praxismodule. Bei CX Heroes ist unser Ansatz immer, man muss alles in die Praxis transferieren können, weil nur dann ist es wirklich wertvoll und bringt es uns voran als CXler. Und für jede Stufe kann man dann Zertifikate erlangen. Das sind entweder ein Basiszertifikat, ein Advanced-Zertifikat oder dann wirklich ein Professional Practitioner, wenn man diese letzte Stufe auch wirklich erzielt. Also es ist eigentlich wirklich so ein Entwicklungsmodell als CXler, dass man sich entweder in der Breite ausbilden kann oder dann wirklich auch in die Tiefe gehen in einem Thema und sagen, okay, ich will jetzt bei Customer Feedback, Data Analytics und KI möchte ich mich mal spezialisieren und dann hat man im Campus die Möglichkeit dazu.
Ja, spannend. Ja, danke. Klingt vielversprechend.
Ja.
Jetzt, der Tag der offenen Tür, der stand unter dem Motto, erlebe die Zukunft des Customer Experience Managements. Wie sieht denn diese Zukunft aus?
Ich sehe sie sehr positiv, auch wenn ich weiß, dass viele sehr, sehr kritisch sind. Aber wenn ich so mein Umfeld, meine Coaches mir anschaue, die Entwicklungen sehen sehr gut aus. Es wird immer wieder in CX investiert. Ich sehe Budgets, die gehalten werden. Also ich denke, dass die Zukunft von CX so sein wird, dass es ein Standardthema auf strategischer Ebene sein wird. Aber ich sehe auch, dass wir im Customer Experience Management noch diese Lücke schließen müssen. Also es gibt immer noch zu viele Sachen, die nicht definiert sind, wo wir immer noch diskutieren, wo wir zum Teil auf einer sehr philosophischen Ebene diskutieren, wo wir uns selber als Industrie im Weg stehen. Das Interesse wäre da vom Top-Management, das kriegt man hin. Aber wenn wir konfus sind, wenn wir keine Klarheit haben, dann kriegen wir das auch nicht hin, dass wir das Management überzeugen. Und das ist einfach diese Lücke, die wir auch, das ist eine Vision, die alle Experten teilen im Campus, diese Lücke wollen wir schließen, diese müssen wir schließen, wenn wir als seriöse Managementdisziplin akzeptiert werden wollen. Aber das Potenzial ist 100% da.
Also eine seriöse Management-Disziplin, ja, völlig einverstanden. Und trotzdem würde mich interessieren jetzt, wie du das gegenüber Marketing abgrenzen würdest. Also teilweise sieht man ja, dass CX irgendwie Marketing angegliedert ist. Ich sehe es auch nicht so als völlig eigene Disziplin. Der Fokus ist natürlich ein anderer irgendwo. Auf der anderen Seite passt es gut mit Marketing zusammen, meines Erachtens, hat aber natürlich noch andere Implikationen oder andere Dimensionen sozusagen. Also nicht nur Marketing, sondern eben auch die Sales-Abteilung, die Service-Abteilung. Eigentlich sind alle Abteilungen davon betroffen, wenn man über CX redet. Aber wie siehst du das?
Also die Abgrenzung, die wir ziehen im Campus, ist eigentlich relativ einfach. Marketing ist eigentlich das, was wir als Unternehmen am Markt gegenüber Kunden versprechen. Das ist so in der Praxis das, was es üblicherweise ist. Sie behandeln, also sie kümmern sich, managen
Brand Promise,
alles. Ja, ja, genau. Hm. Also der Brand Promise, Happy Family für die Versicherungen, name it. Hm. Alles, was nach außen kommuniziert wird, versprochen wird, einfach das Versprechen. Und CX schaut, wird das Versprechen eingehalten von der Organisation? Wenn nicht, dann müssen wir das angleichen. Und da kommt diese Zusammenarbeit zwischen CX und Marketing. Denn wenn ich als Marketing etwas verspreche, was die Organisation nicht halten kann, dann erhöhe ich die Erwartungen und habe somit, also ich investiere eigentlich Geld ins Marketing, erhöhe die Erwartungen und führt dazu, dass die Kunden enttäuschter sind, als wenn ich nichts gemacht hätte oder einfach weniger versprochen hätte. Also man kann mit dem eigenen Budget sich selber eigentlich ins Knie schießen als Organisation. Und da muss CX und Marketing zusammenarbeiten, zu sagen, okay, bevor wir dem Mond versprechen, müssen wir einfach schauen, dass die Organisation auch in der Lage ist, diese Delivery zu machen und dieses Versprechen einzuhalten. Und da kommt dann CX mit den ganzen Fäden in die Organisation rein. Man kann natürlich diskutieren, und das ist auch eine korrekte Diskussion. Marketing ist ja quasi, wie man sich am Markt bewegt. Also könnte CX da reingehören. Es gibt Unternehmen, die auch so aufgesetzt sind. Das ist auch so ein bisschen, wo Marketing seinen Ursprung hat. Aber die Entwicklung in der Praxis ist ja wirklich heutzutage so, dass Marketing wirklich sich um dieses eine Versprechen kümmert. Und die ganze, wie wird man wahrgenommen als Brand am Markt mit diesem Versprechen? Und dann CX wirklich, wie wird man wahrgenommen als Brand dann in der Umsetzung, ne, im Operativen, im Alltag? Und da gibt es viele, viele Angleiche, die stattfinden müssen, wie zwischen Zielgruppensegmentierung und dann CX mit den Personas, wo CX mit den Personas erklären kann, warum fallen viele Kunden vom Karren, weil die Zielgruppen hinten dann nicht mehr so behandelt werden, wie sie es brauchen. Und das zeigt dann die Personas auf. Also die Implikationen sind sehr operativ oder, ja. Dann. Ja, genau, richtig. Ja.
Na, spannend. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, da in Berlin bei der Gesellschaft zur Forschung des Markenwesens gerade darüber auch einen Vortrag zu halten. Also ich finde das ganz wichtig, eben dass eben diese Brand Promise, dass man den dann tatsächlich auch erfüllt. Also der Brand Promise, der führt ja zu einer gewissen Erwartungshaltung. Und wenn man dann als Kunde oder potenzieller Kunde oder Kundin das eben nicht so erlebt an den Touchpoints, dann ist das alles im Eimer. Ja, dann,
noch schlimmer, weil man investiert aktiv Geld dafür, dass ja, der MPS tiefer ist. Das ist das Ergebnis. Und dessen sind sich viele Marketing-Leute nicht bewusst. Ja, das ist das, was man macht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die SBB nehmen. Ja? Die haben vor viele, viele Jahren, wo ich jeden Tag gependelt bin mit der Bahn nach Basel, versprochen, unterwegs zu Hause. Ja, meine Erwartung war nie, dass ich mich wie zu Hause fühle im Zug. Aber das war die Zeit, wo sie Probleme hatten mit Littering, also mit Abfall, mit stinkenden Toiletten und so weiter. Also das Erlebnis war nicht besonders positiv. Meine Erwartung war, von A nach B zu kommen. Aber die haben dann mit dieser Marketingkampagne, weil sie so präsent war, ich glaube, jeder Schweizer kann sich noch da zurückerinnern, haben sie meine Erwartungen einfach nochmal hochgeschraubt. Und damit kann man aktiv mit dem eigenen Marketingbudget gegen den eigenen MPS arbeiten.
Ja, stimmt, ja.
Das ist, ja, das ist riskant. Also lieber die paar hunderttausend investieren in bessere Erlebnisse und sicherzustellen, dass man lieber zuerst die Erwartungen hochschraubt und dann das Versprechen. Aber wenn das Versprechen Niveau 10 hat und die Erwartungen gehen hoch auf 15, ist das kein Problem, weil das ist ja eine Übererfüllung dann. Aber wenn ich zuerst auf 15 hochgehe mit den Versprechen, aber das Erlebnis ist noch bei 10, dann baue ich ein Problem.
Ja, ich hatte kürzlich Sven Neveling von der Deutschen Bahn in diesem Podcast.
Ja.
Das ist doch ein bisschen, der hat es noch schwerer als jetzt beispielsweise die Schweizerische Bundesbahn.
Ja, die haben das. Im Moment kein einfaches Leben, ja.
Genau. Ja, jetzt kommen wir so langsam zum Kern dieses Podcasts. Eben, ich habe eingangs gefragt, eben was braucht es alles für den idealen Setup in einem Unternehmen? Oder anders gefragt, wo beginnt man als Customer Experience Manager in einem Unternehmen? Welche sind die Erfolgsfaktoren für einen guten Start?
Das ist eine schöne Frage. Die haben wir am Freitag gerade diskutiert, am Eröffnungstag vom Campus.
Konnte leider nicht dabei sein.
Ja, die Aufzeichnung wird gerade aufbereitet und steht dann im Campus zur Verfügung als Basiskurse, weil die sind so spannend. Die Diskussionen waren so gut. Da merkt man einfach, das sind so Praxisleute alle. Und eins der Erfolgsfaktoren gerade am Anfang, und diesen Fehler sehe ich immer wieder, Klein starten mit kleinen Projekten. Nicht versuchen, die große Messungen aufzusetzen, das große Voice of the Customer Feedback Programm, die große Software einzukaufen, das große CX Programm grundsätzlich als große Initiative. You're bound to fail. Das hat so viele Implikationen auch auf der Seite von den Erwartungen vom Management. Und oft übernehmen sich dann diese CXler gerade am Anfang. Man hat das Wissen nicht komplett, man startet irgendwas, dann steht man unter Druck, also klein starten, kleine Projekte suchen, try and error, erste Erfahrung machen, richtig ausbilden und so Step für Step, Schritt für Schritt CX aufbauen.
Also auch hier kein Overpromise.
Ja, genau, Overpromise und einfach zu viel tun und denken, ja, das wird dann schon. Ich war auch da, ich habe auch 2 Jahre gebraucht, um CX wirklich initiieren zu können und mein 7-stelliges Budget bekommen für CX. Es braucht Zeit, aber es ist gut, weil man kann wirklich auch selber sich weiterbilden in der Zeit.
Und wo sollten Unternehmen Prioritäten setzen?
Wie meinst du jetzt genau, in CX grundsätzlich?
Ja, oder? CX, ja. Nee, CX, also ich meine, die erste Frage hat sich eigentlich auf die CX-Manager bezogen. Also wo sollten diese an oder wie sollten die anfangen? Also du hast das gut beantwortet. Aber jetzt als Unternehmen, sagen wir, ich wäre der CEO eines Unternehmens, wie würdest du mir jetzt da verkaufen wollen, dass ich jetzt da in CX investiere? Und wo sollten wir zuerst investieren?
So meine ich. Ja, also wenn jetzt ein CEO kommt und sagt, ich möchte quasi eine kundenzentrierte Strategie haben, ich möchte das Unternehmen kundenzentriert haben, dann würde ich als erstes mal die Ausgangslage anschauen und analysieren. Wo steht das Unternehmen maturitätsseitig in Kundenzentrierung und kulturell? Es gibt sehr, sehr viele Implikationen, wenn es um die Kultur geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine schlechte Fehlerkultur habe, weil die Leute Angst haben, Fehler zu machen, dann werde ich größere Hürden haben, CX zu implementieren, als wenn das zum Beispiel nicht besteht. Also ich mache da gerne so ein bisschen ein Kulturassessment. Wenn ein CEO Kundenzentrierung nicht auf dem Radar hat, dann werde ich nicht versuchen, ihn zu überzeugen davon. Also mal nicht mit Worte. Also das lasse ich von vorne weg sein. Dann geht's zurück auf Square One. Kleine Projekte machen. Wenn es jemand gibt, der es verstanden hat und gerne CX initiieren will, dann ist es wieder klein anfangen, kleine Projekte machen, Wirkung aufzeigen, hieb- und stichfest nachweisen können und so auf dieser Basis skalieren. Aber nicht versuchen zu evangelisieren. Das ist so anstrengend und das führt nirgendwo hin. Also die Zeit lieber investieren in tatsächliche Projekte. Das bringt so viel mehr.
Und wenn du jetzt an all die verschiedenen Abteilungen oder Bereiche denkst, in einem größeren Unternehmen jetzt beispielsweise, wo würdest du anfangen? Also wo würdest du jetzt prioritär beginnen mit Customer Experience?
Ich beginne grundsätzlich gerne, was ich nenne, Experience Engineering Projekte. Also ich nehme eine Journey, eine Micro-Journey. Wir analysieren die Customer Journey und arbeiten uns dann vom neuen Erlebnis oder von der Ausgangslage runter oder nach hinten in die Leistungskette. Also in all die Teams, die involviert sind und in diese Journey reinliefern, diese Sicht. Weil diese Teams sehen dann die Relevanz von dem, was sie tun. Die hat man viel, viel schneller im Boot, weil sie auf einmal merken, ich nehme ein Beispiel, ne, bei der Versicherung Legal. Legal hat das Gefühl, sie seien weit, weit, weit hinten in der Organisation, die kleinen Götter, die bestimmen, was jetzt in den ganzen Vertragsbedingungen und Produkten drinsteht. Sie sind ein Schritt weg vom Kunden. Das, was sie schreiben, das sieht der Kunde. Das ist die nächste Verbindung oder der, über den Vertrieb zum Kunden. Ja, aber typischerweise sind die Dokumente gehen zu Kunden. Die sind sich gar nicht bewusst, was für einen Impact das sie haben draußen. Mhm. Aber wenn man in der Lage ist, denen das aufzuzeigen, dann sind sie auf einmal mit einem ganz anderen Mindset unterwegs und durchaus in der Lage und willens, andere Erlebnisse gestalten zu wollen. Man muss ihnen einfach aufzeigen, wie. Das heißt, meine Priorität ist eigentlich immer wirklich am konkreten Case die Leute zu involvieren.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe mich kürzlich mit der Legal-Abteilung einer Großbank gestritten.
Oh, ich habe sehr viele schöne Streit gespielt.
Ja. Ich habe Recht erhalten. Aber gut, andere Geschichte.
Also da kann ich einen Tipp mitgeben. Warte schnell, ich will einen Tipp mitgeben. Wenn ihr mit Legal zu tun habt, die beste Frage, die ihr stellen könnt, ist, was ist das größte Risiko und was könnte es uns kosten?
Genau. Ja, sehr schön. Guter Tipp. Jetzt eben, du wolltest das nicht so beantworten, wie ich mir das gedacht habe, aber du hast es gut beantwortet, weil ich wollte halt ein bisschen konkreter werden, aber du hast es richtig beantwortet. Man kann das nicht zum Vornherein oder man kann das nicht pauschalisieren. Also es kommt wirklich wahrscheinlich auf die Customer Journeys an, auf der einen Seite. Es kommt auf eben die Schwierigkeiten an, die sich dann eben manifestieren, wenn man so ein Customer Journey Mapping macht. Und dann je nachdem, wo es klemmt oder wo es am meisten klemmt, da würdest du wahrscheinlich dann die Priorität setzen als Unternehmen.
Je nachdem, also ich sehe ja dann in der Journey, wo die Touchpoints sind oder die Micro-Journeys, die halt die größte Auswirkungen haben. Aber die Journeys eröffnen halt die Möglichkeit, wenn ich dann wirklich in die Leistungsketten reingehe und das ist halt die Prämisse, ne, dass ich nicht bei der Journey aufhöre, weil das verwirrt potenziell einfach nur. Wenn ich dann wirklich reingehe in die Prozesse, in die Leistungskette, wie sie wirklich sind, dann initiiere ich diese Cross-Silo-Zusammenarbeit. Das ist ja das schlussendlich. Wir brechen damit die Silos auf. Und zwar nicht, weil wir einfach sagen, oh, wir müssen Silos aufbrechen ihr müsst zusammenarbeiten, sondern weil wir die Sinnhaftigkeit dieser Zusammenarbeit, weil wir denen eine Aufgabe geben, einen Purpose, warum sie quasi miteinander reden sollen. Und ich habe die größten Streitworkshops schon gehabt, wo Abteilungen total verfeindet waren, weil die einen die Hoheit hatte über eine Software und die anderen eine Änderung haben wollten in der Software und im Alltag Probleme hatten, in eine gute Customer Experience zu liefern, weil diese Software für die einfach doof war. Aber die anderen wollten nicht investieren, weil für die war die Software einfach nicht wichtig. Bis sie endlich mal in einem Workshop hinter der Customer Journey zusammengesessen sind, wir dieses Streitgespräch zugelassen haben und gemanagt haben und sie dann gemerkt haben, wo das Problem liegt. Und Moment, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir das zusammenkriegen, dann haben wir eine bessere Journey. Dann hat Abteilung A das Budget aufgebracht, das mit Abteilung B die Software anpasst. Das wäre sonst nie passiert, weil Abteilung A sonst nie irgendwas für Abteilung B gesponsert hätte quasi, ja, weil es ja im eigenen Silo, das geht ja nicht, dass man für ein anderes Silo irgendwas bezahlt. Und auf einmal ging's. Und das sind die Sachen, die wir auslösen müssen, die auch das Unternehmen dann voranbringen.
Jetzt scheitern ja bekanntlich viele CX-Projekte. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Hauptsächlich an den CX-Lern selber. Das ist jetzt, hören vermutlich die meisten nicht gerne, aber viel zu viele sind komplett strategielos unterwegs. Die initiieren mal was, entweder große Messsysteme oder irgend so ein Design-Thinking-Ansatz. Und dann kommt das große Loch. Dann wissen sie nicht, wie weiterzufahren. Es ist einfach, sie glauben daran, was ja super schön ist. Sie sind absolute Advocates für Customer Experience, aber sie haben keine Ahnung, wie sie danach systematisch weitergehen und wie sie ein strategisches Customer Experience Management aufbauen. Und wenn man das nicht hat, dann kommt man relativ schnell unter Druck vom Management auch, weil das sind natürlich Ausgaben, wenn man jetzt rein buchhalterisch sich das anschaut, dann produziert man Cash-Out-Positionen, gerade mit Messsystemen, die zum Teil sehr teuer sind. Das heißt, wenn eine Cash-Out-Position da ist, dann erwartet das Management auch einen Return. irgendwas muss daraus entstehen. Es muss klar sein, dass eine Wirkung da ist. Und wenn man die nicht nachweisen kann, dann kommt man unter Druck. Weil wir sind nicht einfach eine operative Einheit, die es einfach braucht, wie ein Customer Service oder so, wo klar ist, dass man den braucht. Ne? Also CX ist ersetzbar mit x anderen Themen. Also wir stehen da in diesem Priorisierungskampf mit allen anderen Themen. Und das ist eigentlich das Kern vom Problem. Also wirklich ein strategisches Vorgehen. Ja, überhaupt nicht
strategisch. Jetzt hast du aber zuvor gesagt, man sollte klein anfangen und mal ein bisschen experimentieren. Ist das nicht eine Art Widerspruch jetzt?
Zwischen Anfang und dann ein Programm, was gestoppt wird. Also
wenn
wir müssen
du klein
vielleicht
anfängst, hast du wahrscheinlich noch keine Strategie.
Nee.
Oder noch keine,
genau.
keine
Gut, das ist auch eine Strategie. Strategie. Ja, genau. Das ist eine kleine Strategie. aber wir müssen vielleicht unterscheiden. Also ich verstehe unter CX-Projekte, verstehe ich tatsächlich, ich erhebe mir zum Beispiel eine Journey und ich mache Verbesserung, Design Thinking und bringe das runter bis in die Prozesse. Also so ein Experience Engineering Ansatz. Genau. CX-Programme sind dann diese größere Themenfelder, wo ich dann wirklich CX im Sinn von Initiative mit verschiedenen Themenfelder belege. Einerseits, ich habe vielleicht Journeys, die ich analysiere und verbessere. Ich habe ein Messsystem, was ich aufbaue. Ich mache vielleicht Schulungen und so weiter und so fort. Ja, das verstehe ich unter Programme. Das ist wirklich das, was dann inkrementell die Wirkung von CX skaliert, während Projekte kann ich machen, aber meine Ressourcen sind halt beschränkt. Ich kann so und so viele Projekte machen, pro Monat, pro Jahr. Aber die Wirkung ist einfach irgendwo gedeckelt mit der Anzahl Ressourcen, die wir haben. Während ein Programm ist wirklich, was wir brauchen, um dann CX richtig zu skalieren und zu verbreiten in der Organisation, unter anderem auch mit systematischem Change Management, mit Transformation. Das machen die meisten nicht, weil kaum jemand ausgebildet ist und Erfahrung hat im Bereich Change Management und Transformation oder Verhaltensänderung. Übrigens auch eins der Gründe, warum CX-Initiativen scheitern. Also von daher, CX-Projekte sind jetzt, glaube ich, weniger das Problem, dass die scheitern, aber CX-Programme, also diese größeren, wenn sie ein bisschen skaliert sind, CX-Teams, die abgebaut werden, ja, so das ist, denke ich, hauptsächlich das Thema. Und da fehlt es eben an der Strategie und an den Inhalten der Strategie auch, dieses systematische Vorgehen.
Ja, Strategie ist ganz sicher ein ganz wichtiger Punkt und da bin ich mit dir einig. Auf der anderen Seite denke ich, es liegt auch daran, dass viele halt den Wertbeitrag nicht quantifizieren können. Also die Wertstiftung für das Unternehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch für die Kunden. Also was haben die Kunden für einen Wert? Und wieso haben wir dann plötzlich, sagen wir, bessere Umsätze, am Ende des Tages mehr Geld in der Tasche, wenn die CX stimmt. Irgendwie dem Management so zu vermitteln, beziehungsweise zu beweisen, das fällt halt vielen schwer.
Oh, absolut. Also da bin ich absolut bei dir. Das ist eins der wichtigsten Themen und gehört eigentlich für mich beim Programm dazu. Diese CX, ich meine, meine Coaches können es nicht mehr hören, hieb- und stichfest nachweisen, Wirkung und Visibilität nachweisen. Darum ist das auch übrigens im Campus ein Freebie, Return on CX, kann man sich holen auf campus.cx-heroes.com. Kann man direkt reingehen und sich anschauen, wie man so ein Return on Investment nachweist. Weil viel zu viele versuchen, auf dieser Ebene vom NPS die Wirkung nachzuweisen, was absolut nicht ankommt beim Management, weil was soll ich damit? Das muss man verlinken mit Finanzkennzahlen. Absolut. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir es nicht verdient zu bestehen. Tut mir leid, da bin ich echt hart, auch mit meinen Coaches.
Das sehen wir genau gleich. Ja. Ja gut, jetzt haben wir die Strategie und wie gelingt die Umsetzung?
Von der Strategie? Klarer Plan, klare Roadmap. Ich habe vorhin eben erwähnt, ich arbeite immer mit diesen drei Phasen, dieses Start-, Skalierungs- und Transformationsphase. Und je nachdem, wo man steht, da gibt es auch so Fallen, wo typischerweise CXler reinfallen in Visibilitätsphase oder Falle, wo das Management einfach nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt für das Thema CX, weil man einfach nicht genügend Visibilität geschafft hat oder die, ich nenne sie Drown-Falle, wo CX-Teams typischerweise nach dieser Skalierungsphase drin stecken, weil sie versuchen, mehr vom Gleichen zu tun, gerne mehr Ressourcen hätten, sie aber nicht bekommen. Übrigens typischerweise die Falle, wo CX-Teams abgeschafft werden. Das ist ganz, ganz klassisch. Da ist der Druck am höchsten und da ist der letzte Punkt, wo man die Chance hat, wirklich in eine Strategie reinzugehen. Dieses aus diesem Hamsterrad rauszukommen, dieses Doing, 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 versuchen mehr vom Gleichen zu tun, sondern wirklich in ein strategisches Customer Experience Management reinzukommen.
Ja, super. Und eben Visibilität ist das eine. Auf der anderen muss wahrscheinlich auch die oder gewisse Leute, gewisse Abteilungen vielleicht überzeugen können. Und da scheitert es meines Erachtens auch teilweise, dass eben die Leute nicht in der Lage sind, eben mit den richtigen Argumenten oder mit Zahlen und Fakten zu überzeugen.
Ja.
Jetzt, was es ja auch braucht, du hast es erwähnt, sind Budgets, Ressourcen. Und mir ist aufgefallen, ich habe ja die Agenda studiert da von deinem Tag der offenen Tür. Da war die Ann-Kathrin Mosimann, Co-Head CX-UX der Basler Kantonalbank, mit dem Thema, wie man CX-Ressourcen verdoppelt. Mhm. Kannst du dazu kurz zusammenfassen, wie sie das macht?
Ja, kann ich machen. Ich habe das Glück, ich darf das Team seit 2 Jahren begleiten und sie waren von der Ausgangslage her genau in dieser Drown-Falle drin, waren damals 4 Leute, hatten einige Abgänge in der Zwischenzeit, die sie wieder besetzen durften. Das ist ja auch immer schon ein Erfolg, ne, wenn man die Ressourcen behalten darf. Aber mittlerweile sind sie 8 Leute. Ne? Im CX, ja, absolut Hammer. Die haben grandios gearbeitet und sie waren genau in dieser Situation. Sie haben einfach versucht, mehr vom Gleichen zu tun. Sie haben ein Messsystem aufgebaut, mit dem in der Organisation nicht so viel gemacht wird, wie sie das gerne hätten. Das ist etwas, was ja viele nachvollziehen können. Das Problem haben viele CXler. Und wir haben über die 2 Jahre hinweg das Team neu aufgestellt, basierend auf 4 Pfeiler, mit denen ich arbeite. Das sind Experience Engineering, also wirklich dieses bewusste Arbeiten an CX-Projekte mit Customer Journey Analyse bis rein in die Prozesse. Das ganze Thema Messungen von Kundenzentrierung und der Customer Experience, also interne, externe Messungen. Dann alles rund um CX Lead, also quasi die Führung des Programmes und dann das Thema Change und Transformation. Und das Team wurde quasi auch von den Skills her so aufgesetzt und weitergebildet, dass sind wir jetzt auf der Reise hin, wirklich selbstständig sich um diese Themenfelder kümmern, aber halt auch wirklich in der Zusammenarbeit alles schön miteinander verbunden ist. Also die Arbeit war sehr rund ums Team selber und weniger um die anderen, um die Organisation, sondern wirklich der Setup vom Team selber und was sie wie angehen und arbeiten. Sie haben jetzt auch das Budget bekommen, um zum Beispiel Softwares zu ersetzen fürs Messsystem und so weiter. Also man sieht, dass da wirklich Management bei ihnen da ist. Und wurden jetzt auch unterm CEO angehängt. Also da läuft extrem viel, ja. Ja, wirklich.
Ja, nee, ja, ich denke, das ist vorbildlich, wenn man denkt, die Basler Kantonalbank ist ja keine global tätige Großbank und hat trotzdem 8 Leute jetzt im Bereich CX. Das ist schon,
ja, sie sind schon
eher selten, aber vorbildlich.
Ja, sie sind mit der Bank Claire natürlich in der ganzen Schweiz unterwegs. Also sind ja 2 Banken, Zwillingsbanken ja, eigentlich. Und das ist ein sehr spannendes Umfeld. Und ich meine, die Ausgangslage, nicht jeder hat das Thema gerne gesehen oder gehört. Sehr viele Abteilungen waren sehr kritisch eingestellt, gerade, also gewisse sehr zentrale Abteilungen oder auch die Zwillingsbank war auch nicht immer unbedingt Feuer und Flamme, was auch völlig okay ist, das darf durchaus sein und das wandelt sich. Da haben wir sehr viele Anzeichen, dass sich das sehr stark gewandelt hat in den letzten 2 Jahren und das ist sehr schön zu sehen. Ja, hat das Team absolut verdient. Sie haben grandios gearbeitet in den letzten 2 Jahre wirklich.
Wunderbar. Jetzt noch etwas zum Thema Journey Mapping. Ist eine Customer Journey Map die Basis einer jeden guten Customer Experience? Ich stelle da hin und wieder auch Fragen, die ich selbst beantworten könnte. Aber das hätte ich gerne von dir jetzt.
Ja, schon, natürlich. Also wenn wir jetzt rein im Experience Engineering uns bewegen und jetzt loslösen rein von der Übersicht von Meta auf Programmebene, ist natürlich, ich sage immer, eine Journey Map ist für ein Unternehmen wie die Wirbelsäule. Ja, und da geht's von dieser Customer Journey Map runter ins Operative und hoch ins Strategische. Das ist so das Sinnbildliche. Also hoch in den Kopf, ins Denken, ins Steuern, wo gehen wir hin, was machen wir? Und runter ins Operative, wie laufen wir, wo laufen wir hin, was tun wir? Ja, also Arme und Beine bewegen. Das ist für mich so das Sinnbild von Journey Map. Und natürlich Customer Experience, für die Customer Experience ist absolut zentral, weil nur dann verstehe ich den ganzen Kontext, wo der Kunde sich drin bewegt und warum er sich so verhält und was für Kunden wir überhaupt da drin haben.
Ja, absolut. Jetzt würdest du so eine Customer Journey Map, würdest du damit den Status Quo abbilden oder eher den gewünschten Verlauf darstellen? Es gibt ja zwei verschiedene Ansätze hier.
Ja, genau. Oh, da sind wir in einem meiner Lieblingsthemen, was wir auch im Campus als eines der ersten Themen abgedeckt haben mit Basiskurse rund um diese Terminologien. Also, ich glaube, also wie wir es im Campus definieren und viele, viele in der Praxis auch, ist, wir haben eine Customer Journey Map, das ist ein Ist-Zustand von einer Kundenreise. Wir haben eine Target Customer Journey oder Ziel Customer Journey, das ist der Zielzustand, den wir ja quasi designen und mit Kunden auch reflektieren und testen. Genau, und dann gibt es noch weitere Customer Lifecycle Journey, Micro Journey und so weiter. Wer sich das anhören will, dann gerne in den Campus reinkommen und mit uns mitdiskutieren.
Na, sehr schön. Wer soll denn deiner Meinung nach teilnehmen an einem Customer Journey Workshop? Journey Mapping Workshop. Sollten da nicht auch die Kunden präsent sein? Also oft sind ja Personas da, die irgendwie den Kunden stellvertretend da irgendwie spielen. Reicht das, mit diesen Buyer-Personas zu arbeiten?
Nein. Also Buyer-Personas hat der Fokus auf Personas, die im quasi Kaufprozess drin stecken. Ja, aber ich habe ja ganz verschiedene Journeys. Also ich kann ja eine Journey haben vom Kündigen oder vom irgendwas, Adresswechsel. Und da hat eine Buyer-Persona da drin überhaupt nichts zu suchen. Grundsätzlich Journey-Workshop ist immer Kundenbefragung. Alles andere sind Hypothesen. Relativ einfach. Also ich kann einen internen Workshop machen, ich kann so eine Journey mal aufstellen, empfehle ich auch, ist eine super Arbeit mit den Leuten, Teams, die in diesen Leistungsketten drin stecken, mal so einen Journey-Workshop zu machen, denn wenn wir das mit den Kunden dann ausarbeiten und den Leuten zeigen, dann sagen alle, ja, war ja klar, dass das so ist, also das wussten wir vorher schon, deswegen hätten wir nicht die Kunden befragen sollen, aber wenn ich vorher die Journey mit denen erhebe, dann zeige ich dann, wie der Kunde das wirklich wahrnimmt, dann sehen wir den Gap. Und das sind so die ersten Aha-Momente, die ich für die Transformation unglaublich gut nutzen kann. Also geht mir weniger um den fachlichen Inhalt, sondern rein um diesen transformativen Gedanken, den einfach zu sagen, schau mal, wir dachten das, aber eigentlich waren wir komplett auf dem Holzweg. Und aus meiner Erfahrung ist das in mindestens 60-70% der Fälle, dass die Journey komplett anders ist und 90%, wo wir Kenntnisse haben, wo wir sagen, oh, das wussten wir nicht. Oh, das ist interessant. Und dann sind sie eher bereit, was zu tun.
Ja, genau. Es ist einfach schwierig teilweise. Also ich habe ja selbst zwei, drei so Customer Journey Mapping Workshops mal geleitet, spaßeshalber. Und da waren nie Kunden dabei. Da waren immer Leute dabei, die halt gesagt haben, also aus dem Vertrieb typischerweise, ja, wir wissen ganz genau, wie die Kunden ticken, was die wollen. Wir kennen unsere Kunden.
Wie wir so schön sagen auf Schweizerdeutsch, Hafenkäse. Auch der Vertrieb hat eine beschränkte Sicht auf, was die Kunden machen und erleben. Im Kontakt natürlich, ne, die haben sehr intensiven Kontakt mit Kunden, je nachdem. Aber alles, was vorher, nachher passiert, mit wem die Kunden reden, mit wer einen Einfluss hat auf Entscheidungen, mit wem sie telefonieren, wo sie surfen, Research machen, das sehen auch die Vertriebler nicht. Also bei aller Liebe zum Vertrieb haben auch die eine beschränkte Sicht auf die Journey.
Völlig einverstanden. Jetzt, du hast vorhin Prozesse erwähnt und eben unter Umständen macht es ja Sinn, so ein Journey Map zu erstellen für verschiedene Geschäftsbereiche, für verschiedene Prozesse viel eher oder vielleicht pro Kanal. Wie siehst du das?
Also grundsätzlich, eine Journey hat immer ein Ziel. Das ist der Ausgangspunkt. Also der Kunde verfolgt mit der Journey immer ein Ziel. Ich möchte zum Beispiel umziehen und deswegen muss ich meine neue Adresse melden. Oder ich möchte...
Geschäftsprozess.
Je nachdem. Ja, in dem Fall kann es durchaus gut matchen. Aber zum Beispiel, ich möchte Internet haben. Ich möchte wieder surfen können, weil ich umgezogen bin. Ja, das kann je nachdem matchen und je nachdem überhaupt nicht matchen mit den Geschäftsprozessen. Und da ist es wichtig, dass gerade wir als CXler diesen Fokus nie aus den Augen verlieren und da absolute Klarheit haben über die Begrifflichkeiten, über das Vorgehen. Eine Journey ist immer aus Kundensicht und das Ziel der Journey ist das, was der Kunde erreichen will. Denn wenn der Kunde das Gefühl hat, er erreicht das Ziel nicht, erklärt das sein Verhalten in der Journey. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht zu meinem Ziel komme, dann werde ich mein Verhalten ändern. Und wir müssen mit der Journey erklären können, warum sich der Kunde so nicht anders verhält. Und das können wir nur, wenn wir wissen, was er für ein Ziel hat, was er für Bedürfnisse hat, also da sind wir wieder bei der Personas, und was er für andere Erfahrungen mitbringt aus der Vergangenheit oder in der Journey selber, die einen Einfluss haben auf sein Verhalten. Das sind so die drei zentralen Elemente. Und da dürfen wir uns nicht hijacken lassen von Prozesssichten. Wir können das dann matchen, aber es ist gut, wenn wir zuerst mal einfach den Fokus legen auf die Journey selber. Und Kommunikationskanäle, das ist auch wieder, das wird oft verwechselt mit Touchpoints. Touchpoints sind Kontaktpunkte, die wir haben mit dem Kunden. Diese Kontaktpunkte können über ein oder mehrere Kommunikationskanäle stattfinden. Aber Kommunikationskanäle sind keine Touchpoints und keine Journeys. Ja? Und das ist so diese Konfusion, die stattfindet. Da habe ich vielleicht auch noch was für die Zuhörer. Wir haben gerade mit dem Campus ein CX-Lexikon gelauncht. Der steht jetzt am Anfang, da darf man gerne mitmachen, der steht allen zur Verfügung. Das sind eben genau Customer Journey Maps und Customer Journey Management drin als Begrifflichkeiten. Kann man gerne kommentieren. Wenn Begriffe fehlen, kann man uns schreiben. Und da freuen wir uns, wenn die CX-Community Lust hat, da mitzumachen, denn wir wollen, das ist diese Aspiration, Klarheit schaffen für uns in der CX-Community, dass wir Klarheit haben über Begrifflichkeiten und Definitionen. Und das streben wir an mit dem Lexikon.
Sehr schön. Werbesendung Nummer 3 oder 4. Nee, alles gut, Annika. Ja, jetzt diese Customer Journey, wenn sie einmal erstellt ist, dann hat die ja, wie eine Momentaufnahme, dann hat die zurzeit Gültigkeit und man kann die Prozesse danach ausrichten, man kann diverse Dinge verbessern. Wie stellst du sicher, dass diese Customer Journey auch lebt? Also ich meine, die Kunden verhalten sich logischerweise nicht immer gleich, die lebt von alleine, aber wie stellst du sicher, dass diese Veränderungen auch wieder in die Organisation getragen werden?
Da kommen wir wieder zurück auf diese Leistungsketten. Also ich muss sicherstellen, dass die ganzen Teams, die in diese Customer Journey rein liefern, wenn ich sie neu definiert habe, wenn wir dieses Design gemacht haben, mit Design Thinking, Prototyping, Testing, dass dann die Implementierung in die Prozesse auch wirklich stattfindet. Und das ist da, wo sich Design Thinking und Experience Engineering auch stark unterscheiden. Ja, Experience Engineering ist quasi wirklich das gesamte Projekt. Und da muss ich schauen, dass dieses Alignment von dieser Leistungskette stattfindet, dass diese Services, Leistungen, diese Päckchen, ja, die von Team zu Team weitergegeben wird, bis es dann schlussendlich in der Journey landet, dass dieses Alignment stattfindet. Und da haben wir sehr viel auch mit Change Management zu tun und Frameworks, die wir brauchen, damit die Teams möglichst selbstständig, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, denn wir können da nicht ständig Babysitter spielen als CXler, ja. Wir müssen die Leute begleiten, befähigen, dass in diesen Leistungsketten selbstständig gearbeitet wird. Und wenn wir merken, im Monitor, wenn wir die Kennzahlen haben, wir merken, oh, Moment, der Kunde ist auf einmal nicht mehr zufrieden in dieser Journey, dass wir diesen Input in die Leistungskette geben können und die Silo-Übergreifend zusammenarbeiten, dass sie dann wieder am Erlebnis neu arbeiten, neuen Design machen, neues Experience Engineering und das dann wieder Umsetzung in die Prozesse machen. Und da findet dann auch wirklich diese echte Skalierung von CX statt und die Verankerung im Unternehmen.
Ja, du hast jetzt zum zweiten oder dritten Mal von Kenzer angesprochen auch. Und Stefanie Flieger von der Teambank, die war kürzlich bei mir Gast in einem Podcast, die hat gesagt, unsere Mitarbeiter sind anhand verschiedener KPIs an die Kundenreise angebunden. Ich glaube, das könnte auch Sinn machen.
Ja, ja, absolut. Also ich sage immer, wir müssen einen CX-Monitor aufbauen. Das ist ein zentrales Element, was ins Management rapportiert werden muss und in die Organisation. Ich sage euch immer, wenn man nicht alle 3 Monate in der Geschäftsleitung ist damit, dann läuft irgendwas falsch. Das ist so ein typisches Anzeichen, dass mit CX etwas nicht richtig läuft. Und wenn ich diesen Monitor aufbaue, dann muss ich zwischen CX die Verbindung hinkriegen zu der Organisationsstruktur, zu den Organisationseinheiten, weil sonst fühlt sich keiner verantwortlich für die Elemente da drin. Und da muss jeder in der Geschäftsleitung erkennen, das sind meine Themenfelder. Und wenn das nicht möglich ist, wenn ich diese Übersetzung nicht hinkriege, dann werde ich ein Problem haben mit der Verankerung. Und dann kann ich eben auch diese Kennzahlen nicht verlinken zu den Teams. Und das muss
da sind wir wieder beim Wertbeitrag sozusagen.
Ja, klar, logisch. Ja. Und auch irgendwo beim Controlling, zum Teil, ist eine extrinsische Sache, aber entweder weil wir Druck aufbauen oder weil wir halt eine intrinsische Motivation auslösen. Als ich das bei der Basler umgesetzt habe, habe ich Teams gehabt, die haben Kisten an Champagner verwettet, wer den höchsten Kundenzentrierungsscore hat innerhalb vom Unternehmen, weil sie einfach Bock drauf hatten. Aha. Aber ich hatte genauso gut Teams, die überhaupt keinen Bock drauf hatten, wo wir einfach Druck aufgebaut haben, wo wir gesagt haben, ja, die anderen können es, ihr müsst es auch können.
Ja, schön. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Aber ich habe noch 2, 3 Fragen übrig für dich. Und zwar, wo siehst du die Anwendung von künstlicher Intelligenz für eine bessere Custom Experience? Ich weiß, das ist nicht dein Spezialgebiet, eher meins. Aber trotzdem, wo siehst du da Möglichkeiten für KI, Automation im Sinne eben eines Beitrages zu einer besseren Custom Experience?
Ja, also ich denke, eben, wie du richtig sagst, ich bin nicht die Spezialistin, da hat es im Campus 3 andere Spezialisten, die sich viel, viel mehr damit, also wo ich einfach nur staune mit was sie, oder 4, mit was sie rauskommen. Aber wir haben
keine zusätzliche Werbesendung.
Nee. wir haben das auch am Freitag diskutiert mit Ihnen. Also ich denke sicher, alles, was Data Analytics ist, da kann es enorm hilfreich sein. Da bin ich auch mit dem Coachee gerade daran, ein Projekt zu machen rund um qualitative Datenanalyse. Das ist sicher eine riesige Hilfeleistung. Dann sehe ich, wie das genutzt werden kann für die Analyse auch von Reviews und Feedbacks, die gecrawlt werden, wo Journeys hypothetisch schon mal erfasst werden können. Dann alles rund im Design. Da hatte Katrin einen super Input, wie sie KI nutzt, als quasi Ergänzung im Design Thinking. Das war für mich auch neu, das fand ich auch super spannend. Und ich denke, grundsätzlich in Journeys, da wo man Automatisierungen machen kann, da gibt es sicher auch super coole Anwendungsfälle.
Ja, die gibt
aber
es.
Wo wir sicher Journeys beschleunigen, vereinfachen, vielleicht auch wirklich personalisieren können auf eine coole Art und Weise. Aber eben, also ich bin total gespannt. Ich finde es mega. Ich verfolge es so von der Seite mehr und staune nur, wie sich das entwickelt hat in den letzten paar Jahren. Ist absoluter Wahnsinn. Ist schon cool. Also wir müssen sicher am Ball bleiben. Ne? Also als CXler können wir da nicht. Ich denke, es ist einfach so das Thema, dass wir jetzt nicht in die Falle reinrutschen. Alles ist KI. Und dass KI alles löst oder ich glaube auch nicht die Angst haben müssen, dass KI uns ersetzen wird oder CX irgendwie obsolet macht. Es wird einfach ein super powerfules Tool sein, was uns hilft, die CX auch nochmal entweder uns effizienter zu machen oder die CX einfach nochmal zu verbessern.
Ja, absolut. Ich habe heute Morgen gerade die Gelegenheit gehabt, einen Vortrag dazu zu halten. Und zwar eben habe ich da auch aufgezeigt, weil eben im Moment die generative KI alles überschattet, dass man sich eben auch mal ein bisschen schlauer machen sollte zu den anderen Arten von KI, also die analytische KI, die robotische KI und idealerweise eben auch in Bezug auf eine gute Customer Experience lässt man diese Arten von KI zusammenspielen und kann dann natürlich mit Inputs aus der analytischen KI die generative KI eigentlich briefen, die dann wiederum eben kundenspezifische Inhalte erstellt. Also nicht nur, sagen wir, Bilder, die jetzt zu dieser Zielgruppe passen oder so, sondern wirklich auch Textinhalte, die halt absolut dementsprechend, was die Kunden suchen. Textinhalte auch, die man in Conversational AI-Applikationen nutzen kann, etc. Also so gesehen steigt natürlich die Customer Experience, wenn die Leute schneller zum Ziel kommen. Also ja. Das ist nur ein Beispiel, aber da gibt es noch ganz viele andere dazu.
Ja, genau. Also wir hatten, was ich spannend fand, ist, wo das aufkam, so mit adaptive Prozesse. Das finde ich so ein Feld, was super spannend ist, was jetzt auch sehr stark in, zum Teil in Automatisierung reingeht, aber einfach die Möglichkeit zu haben, wegzukommen von diesem Business Process Engineering, was Schritt für Schritt für Schritt für Schritt vorgeht und überhaupt nicht der Customer Journey folgen kann und die Kunden in dieses Korsett reinzwingt, gegenüber von diesen adaptiven Prozessen, die mehr auf Stati und Regeln aufbauen, und halt es ermöglicht, viel flexiblere Prozesse zur Verfügung zu stellen und Sachen auszulösen, basierend auf diese Stati. Das glaube ich, ist eins der stärksten Anwendungsfälle, denke ich, nebst halt diese ganze intelligente Chatbots oder was auch immer noch zur Verfügung steht. Ja,
sehr schön. Ja, jetzt müssen wir aber tatsächlich zum Schluss kommen. Die große Frage zum Schluss, was ist dein nächstes Projekt, nachdem du den CX Heroes Campus lanciert hast? Jetzt darfst du noch einmal etwas Werbung machen.
Sorry, ich bin immer noch so total im Launch-Mode begeistert. Wenn das Kind halt läuft, ne? So nach einem Jahr Aufbauarbeit, dann auf einmal... Ist ja witzig, ne? Am Freitag so dieses Gefühl von, so, jetzt bin ich fertig damit. Und am Montag merke ich, nee, jetzt geht's erst richtig los. Das heißt, das nächste Projekt ist eigentlich den Campus weiterentwickeln. Es gibt viele Sachen, die wir zurückstellen mussten, weil einfach die Ressourcen nicht ausgereicht haben, einfach auch meine persönlichen Ressourcen und ich einfach priorisieren musste irgendwann. Und die ganzen Sachen wollen wir implementieren. Wir möchten Huddles zum Beispiel implementieren, das haben wir noch nicht geschafft. Das sind so Kleingruppen, die sich um spezifische Themen kümmern. So eine Anfrage, die wir hatten, ist, wenn es gerade, da kommen wir zurück zu KI, gibt viele CXler, die jetzt versuchen, im qualitative Datenanalyse mit Prompts zu arbeiten und so eine Prompt-Bibliothek aufzubauen und auszutesten und sich da austauschen zu können in kleine Gruppen, und dass man diese Prompts sich austauschen kann, testen kann und halt eben wirklich als Bibliothek ablegen. Da wollen wir zum Beispiel einen Huddle aufbauen, wo diese Möglichkeit besteht. Und natürlich stark den Lexikon weiter ausbauen. Das sind jetzt die erste Wörter drin. Das sind, glaube ich, jetzt 6 oder so. 7 und wir haben eine Liste von ungefähr 150 Begrifflichkeiten, die wir schon grob definiert haben. Da bin ich alles am Feintunen, das braucht auch seine Zeit und werden jetzt Woche für Woche immer einen weiteren Begriff online stellen. Und genau, da kommt dann Feedback und können dann weiter darauf arbeiten. Und privat lerne ich gerade Wingfoilen und da bin ich so kurz davor, so stabil foilen zu können, also auf diesen Foil raufzukommen. Also es schmeißt mich einfach regelmäßig vom Brett. Ich will das endlich mal hinkriegen. Konnte in den letzten Wochen nicht so oft gehen, wie ich eigentlich hätte sollen, damit ich die Progression hinkriege. Und kann es kaum erwarten, das richtig hinzukriegen, dass ich so richtig cruisen kann. Also ich muss immer noch diesen Walk of Shame machen. Es zieht mich, also für die es nicht kennen, man geht dann mit dem Wind mit und geht dann quasi den Strand runter und muss dann quasi den Strand entlang wieder hochlaufen. Und das nennt sich Walk of Shame.
Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg damit und ja, recht herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch, liebe Annika.
Danke.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und diskutieren Sie mit. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber immer auch über Kontaktanfragen auf LinkedIn und selbstverständlich über persönliche Nachrichten. Bis bald.